Moin moin an alle Hamburger. Willkommen im Wochenende. Mein Name ist Eckart Schönknecht von der PR- und Marketingagentur Schönknecht Kommunikation. Heute ist Samstag, der 6. April. Und passend zu diesem großartigen Tag kommt hier Episode 123.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Das könnte das bisher beste Wochenende des Jahres werden. Zumindest, wenn wir uns das Wetter anschauen. Dazu haben wir natürlich gleich die wichtigsten Infos für Sie, liebe Podcast-Freunde. Garten, Balkon, Grillen und vielleicht sogar Ausflug an den Badesee, könnte alles klappen, inklusive Sahara-Staub. Dann feiern wir die Rückkehr von The One and Only. Matthias Iken, unser stellvertretender Chefredakteur, ist zurück. Das heißt, es gibt eine neue Ausgabe von 3 Umschläge, 3 Fragen. Und zum Schluss bekommen Sie von unserem Wirtschaftsredakteur Wolfgang Horch noch ein paar wichtige Infos für Ihren Wochenendeinkauf. Stichwort Mogelpackung. Wir möchten Sie nämlich vor ziemlich dreister Abzocke warnen. Mein Name ist Marcel Becker und wir starten jetzt. Dieser Song. Also, egal wie die Stimmung ist, wenn wir Lovely Day von Bill Withers hören, dann stehen alle Signale auf freie Fahrt und ganz besonders an einem Tag wie heute. Ich wollte das kaum glauben, die Wetter-App auf dem iPhone sagt 22 Grad, das ist schon mal gut, aber angeblich bleibt es bewölkt. Zumindest ist das die Lage heute sehr früh am Morgen zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Also, wir haben Fragen zum Wetter und die stellen wir natürlich Frank Böttcher, Hamburgs besten Meteorologen. Ich habe nochmal nachgeschaut, Frank, also die Handyvorhersage, sie lautet tatsächlich schön warm, aber auch bewölkt. Ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, aber die Frage ist, was sagst du?
Ja, die Sonne wird schon dabei sein. Wir haben eine wirklich außergewöhnliche Wetterlage. Ein Tiefdruckgebiet namens Timea schickt uns heute subtropische Warmluft in Richtung Norddeutschland bis zu uns in die Hansestadt. Und ich fange mal an mit Temperaturen, die man Anfang April eigentlich in Deutschland überhaupt nicht haben kann. In Freiburg beispielsweise wird es heute 30 Grad heiß werden. Das ist ein richtiger Hochsommertag. Und die 25 Grad Marke. Also diese Grenze, wo wir einen Sommertag haben, die könnte sich heute Nachmittag sogar bis nach Hamburg schieben. Also nicht ausgeschlossen, dass wir heute den frühesten Tag mit 25 Grad bekommen, den wir überhaupt jemals seit Beginn der Wetterbeobachtung bekommen haben. Es wird auf jeden Fall mal der wärmste 6. April seit Beginn der Wetteraufzeichnung.
Und ich höre es ja jetzt schon. Du weißt, was ich meine, ne? Ich höre natürlich die ganzen Stimmen, die jetzt sagen, diese beiden Pappnasen, die freuen sich auch noch über das Wetter. Ja, ich freue mich schon darüber, wenn es warm wird, aber im Hinterkopf habe ich auch, du hast es ja eben auch schon anklingen lassen, normal ist das eigentlich nicht, oder?
Nein, normal ist das überhaupt nicht. Das ist eine Wetterlage, die wir so natürlich Variabilität, wie wir das nennen, also das, was so üblicherweise in der Jahreszeit vorkommt, überhaupt nicht auftreten würde, hätten wir nicht den Klimawandel. Also das sind Wetterlagen, bei denen wir eben wirklich genau sehen, das ist nur möglich, weil im Hintergrund der Klimawandel rauscht. Und dann hat man so ein bisschen dieses hin und her gerissene Gefühl. Auf der einen Seite ist es natürlich ein wunderbarer Sommerabend. Und ich finde, man muss den einfach auch mal genießen dürfen. Man darf sich bei 23 Grad auch raussetzen dürfen und sagen können, es ist einfach schön, mir gefällt das persönlich. Das finde ich völlig in Ordnung. Und ich glaube, das ist auch super wichtig, weil wenn wir nur noch ein schlechtes Gewissen haben, nur noch ein schlechtes Gefühl haben, uns bei jedem Sonnenschein auch noch das mit Ängsten und Sorgen verbinden, dann haben wir auch kein fröhliches Leben mehr. Also man muss so einen Tag dann auch genießen dürfen. Allerdings eben auf der rationalen Ebene gehört natürlich das Wissen darum dazu, dass das in unserer Region in der Jahreszeit einfach nicht normal ist.
Frank, zum Schluss eine zweigeteilte Frage. Die eine schließt sich dann an die andere an. Wie sind denn die Aussichten für die nächsten Tage und wie weit im Voraus können wir heutzutage überhaupt seriös, was heißt wir, du, stellvertretend für deine Zunft, können wir überhaupt seriös das Wetter vorhersagen? Also weil ich komme jetzt nochmal mit meinem iPhone, wenn ich, und jeder hat ja auf seinem Handy so eine Wetter-App und kann dann irgendwie über eine Woche im Voraus gucken, wie das Wetter angeblich wird. A, ist das seriös und B, wie wird es in den nächsten Tagen?
Also ich fange mal gleich mit deinem wunderbaren Beispiel deines iPhones an. Das zeigt dir jetzt heute Morgen vielleicht gerade an, dass es heute in Hamburg den ganzen Tag bedeckt bleiben wird. Das iPhone weiß aber da nicht, dass das vor allen Dingen Schleierwolken sein werden. Da scheint die Sonne meistens hindurch. Und wenn die Sonne einen Schatten wirft, dann beginnen wir die Sonnenscheinstunden zu zählen. Und so ist zwar bei dir in der App möglicherweise ein Bedeckt-Symbol, wir bekommen aber trotzdem Sonne ab und davon durchaus heute 4-5 Stunden. Für die nächsten Tage, es bleibt relativ warm, also für die Jahreszeit viel zu warm, Tagestemperaturen um 20 Grad, auch bis Dienstag, sehr wenige Regenschauer nur. Und was die zweite Frage angeht, wie weit können wir gucken? Das hängt wirklich sehr, sehr stark von der Wetterlage ab. Wenn wir eine Gewitterlage vor uns haben, bei der ich für den Nachmittag weiß, es kommen irgendwo in Norddeutschland Gewitter auf, da kann ich manchmal erst eine Stunde vorher sagen, wo die wirklich ganz genau auftreten. Wer wird wirklich nass? Bei wem wird der Grill von oben gelöscht, bevor die Party richtig losgegangen ist? Und bei wem zieht es tatsächlich vorbei? Das ist eine unsichere Wetterlage. Im November manchmal, nicht ganz klar, reißt die Hochnebeldecke am Nachmittag auf, wird es plötzlich sonnig oder bleibt es den ganzen Tag trüb und dann ist es plötzlich auch 5 Grad kälter, als wenn die Sonne scheint. Große Unsicherheit für den nächsten Tag. Aber dann gibt es Wetterlagen, wie zum Beispiel bei Hochdruckgebieten im Winter. Wenn die sich über Skandinavien einstellen, das sehen wir schon 10 Tage vorher. Und dann kann ich tatsächlich auch für 14 Tage im Voraus sagen, da wird es dann für 3 Tage blauen Himmel geben, Sonnenschein, Dauerfrost bei -5 Grad und eiskalte Wind aus Nordosteuropa. Also es hängt sehr von der Wetterlage ab, wann wir sehr gute Vorhersagen machen können, auch weit im Voraus und wo wir auch beim kurzfristigen Wetter noch Unsicherheiten haben.
Das heißt, es kann schon sein, dass die Wettervorhersage für eine Woche auch funktioniert, kann aber auch nicht sein.
Ganz genau. Und das kann man natürlich in der App überhaupt nicht erkennen, weil die App natürlich genau diese Qualitätsaussage nicht macht. Nun kann man ja auch nicht immer gleich einen Meteorologen oder eine Meteorologin anrufen. Man hat ja auch nicht mal die Telefonnummern, um zu erfragen, ob denn diese Wettervorhersage taugt oder nicht. Aber wir können dann darüber sprechen und sagen, ja, es gibt durchaus Wetterlagen. Wenn dann so der Sommer kommt, so eine stabile Hochdrucklage im Mai oder Juni, da werden einige schon kommen. Das könnte ja durchaus ein extrem heißer Sommer bei uns werden. Das kann man dann durchaus schon mal 10 Tage im Voraus sehr, sehr gut erkennen, wenn die Großwetterlage sich einstellt.
Das bedeutet also für heute nochmal zusammengefasst, ich werde jetzt in den nächsten Minuten tatsächlich den Roséwein kaltstellen und mir überlegen, ob ich ausnahmsweise auch mal vor 18 Uhr schon trinke. Also ich sage das jetzt mal so ehrlich.
Das ist also, wenn du das machen möchtest, es gibt auf jeden Fall einen schönen Sommerabend. Es wird auch ein schönes Abendrot geben. Wir haben ein bisschen Sahara-Staub in der Atmosphäre. Das macht den Himmel heute so ein bisschen rötlich. Also schöner Sonnenuntergang, die Temperaturen heute gegen 20 Uhr noch bei 20 Grad. Also mehr ist da überhaupt gar nicht drin, um ein Wohlfühlmomente einzustellen heute Nachmittag an Elbe und Alster.
Sahara-Staub in der Luft. Da kommt das Handy heute Abend natürlich wieder zum Einsatz. Das werden dann die Fotos, die wir alle per WhatsApp an Freunde und Verwandte schicken. Völlig egal, ob sie das gleiche Fotomotiv vor der Nase haben oder nicht. Also an alle viel Spaß heute und vielen Dank natürlich an unseren Meteorologen Frank Böttcher. Matthias Iken, unser stellvertretender Chefredakteur jetzt im Studio. Wenn du das so hörst, frage ich dich natürlich auch bei diesem, ich sag mal, das ist schon ein toller Tag heute.
Ja, wurde ja auch Zeit, ne?
Ja, das stimmt, ja, aber was hast du geplant?
Ich muss mal gucken, ob ich heute Abend den Fernseher rausstelle, denn es ist ja heute Abend ein wichtiges Spiel. Wir sind in Karlsruhe, ich bin nicht in Karlsruhe dabei, sonst wäre ich hier bei dir.
Du musst schon nochmal erklären.
Hier ist der ruhmreiche FC St. Pauli.
Der praktisch schon als Aufsteiger feststeht.
Ja, so gut wie, hoffen wir. Und dass ich zum letzten Mal draußen geguckt habe, war während Corona mit einigen Freunden.
Was? Während Corona mit einigen Freunden?
Ja, das war eine kleine. Ich war ja immer einer, der es etwas kritisch sah, die Freiheitsbeschränkung. Aber wir haben es draußen gemacht,
auf Abstand.
Und haben dann HSV gegen St. Pauli geguckt bei, glaube ich, 4 Grad. Und da bin ich ganz froh, dass es jetzt ein bisschen wärmer ist.
Das stimmt allerdings. Und tatsächlich, du ziehst den Fernseher raus, hast du ihn auf Rollen oder trägst ihn raus? Oder
ich trage ihn raus.
Alter Schwede.
Ja, so groß ist er nicht. Ist kein Hartz-IV-Empfänger.
Ich glaube, ich werde den Tag heute auf dem Balkon verbringen und einfach nur lesen, lesen, lesen. Herrlich. Freue mich schön drauf. Und der Roséwein, ich habe es ja eben schon angekündigt, also der wird kaltgestellt und ich glaube,
ich habe ja auch einiges geschrieben. Das kannst du dann schön mit deinem Rosé trinken.
Uhr anfangen zu trinken.
Ja, lesen. Ja, ich habe noch keinen Rosé drin, auch wenn es so klingt. Ja.
Wäre vielleicht besser. Ja. Erzähl doch mal kurz 2-3 Worte zum Urlaub, weil da haben wir vorher ja noch ein bisschen spekuliert. Ihr seid in Urlaub geflogen nach?
nach Rom und zwar mit der Lufthansa und ich sah mich schon im Auto sitzen mit der ganzen Familie,
wegen weil es wurde
ja vorher nur gestreikt, also irgendwas war ja immer und die Bahn fiel ja als Ersatz auch aus, weil damals noch Weselski unterwegs war und ich hatte schon so in Gedanken gedacht, eine Pause machen wir dann irgendwo an der österreichischen Grenze oder in, ja, Norditalien, aber es hat alles ganz gut geklappt. Wir sind pünktlich da gewesen. Es war ja ganz entspannt und es war auch besseres Wetter da als hier.
Gut.
Aber jetzt sind wir jetzt Italien wir auf den Fersen.
Haben die Kinder, wie war es mit den Kindern? Die fanden Rom gut. Oder sagst du nicht nochmal?
Rom ist aber extrem voll. Wir waren nicht in der Karwoche, sondern in der Woche davor da. Und das war schon echt hart an der Grenze. Also wenn wir in Hamburg über Overtourism reden, dann kann ich nur sagen, Leute, fahrt mal nach Rom. Das ist Overtourism.
Familie Iken ist gesund zurückgekommen und du bist jetzt bei uns im Studio, weil drei Umschläge, drei Themen, die altbewährte Rubrik bei uns am Samstag mit dir. Du musst drei Umschläge auf dich, du musst dich für einen Umschlag entscheiden. Und über dieses Thema talken wir beide dann ausführlich. Aber ich
bin ja ein bisschen
auch immer
ängstlich, weil ich natürlich so im Urlaub war und jetzt vielleicht nicht überall sattelfest bin, aber wahrscheinlich wirst du mich dann vorführen. Ich mach mal die Eins als erstes auf, weil die nehme ich nicht. Ich
muss ja immer zuerst. Welche Nummer entscheidest du dich? Nicht, dass uns jemand hier ein Fake vorwirft.
Die Zwei nehme ich
auch
mal.
Okay, gut. Also Eins wäre?
The Return of Stefan Raab. Und da bin ich froh.
Hast du das mitbekommen? Gezogen?
Ja, das habe ich mitbekommen. Ich muss ja sagen, jetzt mache ich mich wirklich lächerlich. Ich habe nie, glaube ich, eine ganze Sendung mit Stefan Raab gesehen. Ich bin ja auch, was Fernsehen betrifft, ein totaler Analphabet. Ich gucke so gut wie, abgesehen von Fußball und vielleicht der Tagesschau, so gut wie gar kein Fernsehen. Und an mir ist Stefan Raab eigentlich komplett vorbeigegangen. Das ist natürlich super peinlich. Ich weiß, er war früher bei Viva. Ist einfach auch ein total kreativer Typ. Aber weder VOG-WM noch Boxkämpfe mit Regina Halmich haben mich jemals interessiert. Und das wäre ein kurzer Podcast.
Aber die Frage muss ich natürlich noch hinten dranhängen, weil er wird ja wohl einen neuen Streaming-Kanal aufsetzen. Das soll ja sozusagen die Auftaktveranstaltung sein. Was hast du deinen Kindern zu Hause an Streaming denn bisher eingerichtet? Wofür hat Papa Iken dann gezahlt? Oder wofür zahlst du pro Monat? Oder sagst du, Streaming kommt mir nicht ins Haus?
Erstmal die Bezahlsender ARD und ZDF.
Ach.
Und dann noch freiwillig dazu Netflix. Ja.
Netflix. Ja. Und du bist da so ein Fußballfan, hast du kein
Sky? Sky. Da haben wir mit ein paar Leuten.
Ach, ihr teilt euch, ich will das gar nicht wissen mit dem Passwort. Nee.
Aber alles legal, wir zahlen alle. Ja.
Okay.
Gut, ich mach mal drei auf. Oh, das hätte mich mehr interessiert. Das ist der 80. Geburtstag von Gerhard Schröder.
Ja,
ich gratuliere recht herzlich und ich muss ganz ehrlich sagen, er hat sich natürlich mit Wladimir Putin verrannt. Aber er hat ein bisschen mehr Respekt verdient, denn er war ein guter Kanzler. Das kann man nicht über alle Kanzler der Bundesrepublik sagen.
Ja, also es geht ja vor allem auch um diese ARD-Doku, die ja schon in der Mediathek ist. Ich musste die noch gucken, weil ich habe jetzt mit zwei Leuten gesprochen.
Die habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe nur davon gelesen.
Ja.
Die hatte ich mir eigentlich jetzt auch für dieses Wochenende vorgenommen. Die soll ja recht gut sein. Ich kenne Gerhard Schröder halt schon relativ lange, muss ich sagen. Und ich habe ihn eigentlich immer geschätzt, weil das war ein handfester Typ. Der hat sich, wie gesagt, jetzt verrannt, aber dass solche, sage ich mal, Leute wie Karl Lauterbach ihm jetzt den Austritt nahelegen. Ausgerechnet Karl Lauterbach, der von der CDU zur SPD damals übergelaufen ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, also ein bisschen mehr Rückgrat in der Politik ist eigentlich wünschenswert. Vielleicht hat Gerhard Schröder ein bisschen zu viel davon, der ist jetzt bockig und anti und wenn man ihm sagt, lieber Gerhard, lieber Genosse, kannst du nicht nochmal drüber nachdenken, ob du so eng mit Putin sein solltest, dann macht er halt zu und geht auf Kontra. Da ist er auch einfach ein alter,
weißer,
zorniger Mann.
Ich bin da überhaupt nicht deiner Meinung und deswegen ist es gut, dass wir
von wieder ein anderes Thema reden. Das wäre ja noch lustiger geworden. Das ist also, habe ich einfach falsch gelegen. Jetzt gucke ich mal, wahrscheinlich komme ich jetzt hier. 16 Fragen, die jeder produktiver und zufriedener.
Ja, das habe ich vor ein paar Tagen bei unseren Kollegen von Spiegel Online entdeckt. Und ich fand das schon ganz spannend, weil wir arbeiten ja hier zum Teil auch in Großraumbüros, wir haben Homeoffice etc. Ich finde, wir sind so ein bisschen auch so ein Querschnitt für viele andere Büros. Deswegen, glaube ich, kann man darüber ganz gut reden. Und die haben hier so eine Aufstellung
gemacht. Tauschen kann ich ja nicht mehr.
Nee, das ist jetzt zu spät.
Mit Gerhard Schröder tauschen.
Nein, da musst du jetzt durch.
Du kommst mir jetzt hier mit so einem Nutzwertkram.
Ja. Wo ich auch wirklich tatsächlich daran interessiert bin, wie deine Meinung ist. Ich glaube, das wird vielen anderen auch so gehen. gehen. Diese 16 Fragen, wir werden jetzt nicht alle 16 Fragen durchgehen, aber tatsächlich einmal sich vor Augen zu halten oder bewusst zu machen, wie man denn tatsächlich arbeitet. Und da geht es ja auch so ein bisschen um Planung etc. Und ich bin gespannt, was für ein Typ du bist, wie du ans Arbeiten rangehst. Die erste Frage, und die ist, glaube ich, schon gleich ganz spannend. Wobei gerate ich in meinen Flow, englisches Wort muss sein, und wie kann ich im Alltag noch mehr solcher Momente erschaffen, dass ich tatsächlich in den Fluss komme? Also was hält dich zum Beispiel davon ab, in den Arbeitsfluss zu kommen? Ja, ich stehe ab und zu in deiner Tür und sage, los, hier, Akte, Aufzeichnung.
Ja, das ist natürlich alles, was Schreiben, und das ist ja immer noch das, was eigentlich meinen Job ausmacht, ist ein kreativer Prozess. Und das geht natürlich am besten, wenn du ungestört irgendwie dich auf eine Geschichte konzentrieren kannst. Da gibt es mehrere Störenfriede, da gibt es halt Kollegen, die zur Tür reinkommen. Aber das ist auch mein Job, insofern bitte nicht missverstehen, das ist jedes Telefonat, das ist jede E-Mail, die aufblinkt, es ist jede SMS. Also es gibt verdammt viel Störpotenzial. Auf der anderen Seite, such is life. Also ich bin ja kein Freund von irgendwie diesen ganzen Belehrungen, wie ich zu leben habe, wie ich zu arbeiten habe, wie ich meine Kinder zu erziehen habe. Ich denke immer, eigentlich weiß man selber relativ viel, aber gut, du hast noch 15 Fragen, dann mach mal weiter.
Ja, vor allem, wir kommen ja gleich zu dem einen Punkt, den ich hinten dranhänge. Das finde ich ja auf der einen Seite immer total angenehm, wenn man mit dir über solche Themen redet, dass du sagst, das eine ist meine Meinung, aber bitte, ihr könnt das ja alle so machen, wie ihr wollt. Auf der anderen Seite müssen wir einfach auch mal sagen, du kannst bei dir die Tür zumachen, du hast ein Einzelbüro.
Ja, das stimmt, das ist ein Privileg, was ich auch weiß, was nicht alle haben. Da kann man nur vielleicht allen sagen, Leute, strengt euch an und habt auch das nötige Glück, dass ihr euch irgendwann eine kleine Kemenate leisten könnt und die bekommt von eurem Arbeitgeber, dass ihr auch mal eine Tür zumachen könnt. Das ist natürlich, muss man sagen, ein Riesenprivileg. Und jetzt kommt mal eine These, die ein bisschen steiler geht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde diese Sparpläne, die du ja in allen Bereichen der Wirtschaft gesehen hast, nach dem Motto, früher hatte jeder zumindest ein Zwei-Mann-Büro, der einen Bürojob hatte. Heute muss alles im Großraum stattfinden. Das ist ja letztlich ein bisschen wie eine Legebatterie für Büromitarbeiter. Und damit hat man dieses Riesenproblem eigentlich erst eröffnet, was wir jetzt haben, dass alle zu Hause bleiben wollen. Ich glaube, wenn wir noch in Bürowelten lebten, die etwas mehr Rückzugsräume ermöglichten, jetzt sind viele Konjunktive dabei, dann hätten die Leute gar nicht so viel Bock darauf, im Homeoffice zu arbeiten.
Ist es denn tatsächlich so, ich sag mal, hast du mal die Räume bei Google gesehen? Nein, stopp.
Ja, habe ich gesehen.
Okay,
willst du so arbeiten?
Nein, aber da gibt es...
Willst du in so Museum arbeiten, wo ständig die Leute irgendwie durchkommen und sagen, das sind die modernen Arbeitswelten?
Nein, aber worauf ich hinaus will, gib mir eine Chance, bitte,
bevor das sind deine Themen hier, Entschuldigung.
Ich merke schon, du kriegst ein bisschen Puls, herrlich. Dort gibt es tatsächlich diese berühmten Rückzugsorte. Und ich finde das in der Tat schwer mit diesen Großraumbüros, weil ich kann mit Krach und Lärm total gut umgehen. Also ich sag mal ein aktuelles Beispiel, wenn ich mit meiner Frau im Flieger sitze. Und dann ist es in der Regel so, sie sagt, oh natürlich, das schreiende Kind setzt sich vor uns. Und dann sage ich, das habe ich bisher gar nicht gehört. Ich kann das total gut ausblenden. Ich kann
das
wirklich,
ist eine Stärke.
Ja, also neben mir könnte jemand sitzen und laut, und jetzt komme ich gleich zum nächsten Punkt, laut Metallica oder Helene Fischer, und ist mir egal, ich kann das einfach ausblenden. So, das habe ich aber auch lernen müssen über die Jahre. Das können die meisten nicht. Und das will ich Ihnen gar nicht zum Vorwurf machen. Wenn du das nicht kannst, ist das ein Problem. Und deswegen glaube ich schon, dass Großraumbüros für diesen Flow, wie es so schön neudeutsch heißt, ein Problem sind.
Ja. Da sind wir uns einig.
So.
Also ich glaube, da ist auch zu viel gespart worden und das bezahlen am Ende die Arbeitgeber mit einer mangelnden Kreativität oder mit diesem Homeoffice ist ja eigentlich ein schönes neues Wort für quasi Stubenhocker. Ich finde ja, Homeoffice ist Stubenhockerei und das ist für einen kreativen Prozess der Tod. Es gibt den wunderschönen Satz von Henry Nann, Journalismus ist Quatschen auf dem Flur. Wie bitte soll das in Zeiten der Stubenhocker noch möglich sein.
Ja, hast du, wie viele Tage im Homeoffice bist du in der Woche oder gar
keinen?
Ein
bin ich da, einfach auch, weil ich dann quasi Kinderdienst habe, weil meine Frau natürlich auch zu Recht sagt, ich will nicht immer hier zu Hause arbeiten. Also wir sind beide uns einig, dass das Büro auch ein wichtiger und guter Ort ist.
Ja, also ich glaube, wir kommen nicht mehr drum rum, dass es Homeoffice gibt, Punkt. Ja. So, aber auf der anderen Seite ist ja die Frage, wie viel Homeoffice gibt es?
So, wenn Leute mal sagen, ich brauche heute einen Tag zu Hause, weil der Handwerker kommt, weil das Kind krank ist oder weil ich einfach einen Text mal in Ruhe irgendwie aufschreiben will, Haken hinter. Nur irgendwie zu glauben, dass es für einen Betrieb, egal ob das irgendwie eine Versicherung ist oder auch eine Behörde, zu glauben, dass die so gut funktionieren, wenn da Leute 2 Jahre im Homeoffice sind, das ist doch absurd. Ich meine, ich habe vor wenigen Wochen, hatte mir einer den Tipp gegeben, habe ich bei einer Abteilung des Bezirksamtes angerufen und da kam original vor wenigen Wochen die Ansage, aufgrund von Corona sind wir derzeit nur per Mail erreichbar. Da war die Pandemie aber seit 1,5 Jahren vorbei. Und da stelle ich mir schon die Frage, ob diese Büros, ob diese Abteilungen noch so effizient arbeiten, wie zu Zeiten, irgendwie als alle ins Büro gingen.
Jetzt muss ich tatsächlich auch mal ein bisschen Werbung für mich machen, weil wir haben am letzten Sonntag, oder nee, am Ostermontag war die Folge bei uns im Podcast Kai Diekmann Doppelpunkt, ich bin der Taliban der Anwesenheitspflicht. Und das kann ich nur sehr empfehlen. Ich glaube, in einigen Punkten wird dir Kai Diekmann tatsächlich aus dem Herzen sprechen. Und dazwischen, danach hörst du Lars Haider, unser aller Chef, zum
der
Thema Homeoffice.
Ist ja ein großer Freund.
Genau, weil deswegen, das möchte ich nur einmal einschließen lassen. So, aber wollen wir nochmal zu diesen Fragen zurückgehen? Und du merkst, da ist ein bisschen was drin, sonst hätten wir jetzt gar nicht, wären wir beide nicht so in den Flow gekommen. Was muss passieren, also wieder die Frage an uns selbst, damit Pausen dieselbe Priorität wie Termine bekommen? Die Frage finde ich insofern spannend, weil auf jemand wie mich trifft das total zu. Ich nutze Pausen gerne für Geschäftsbesprechungen. Also, dass ich mit Leuten essen gehe und dann doch wieder nur über den Job spreche. Ist das gut oder ist das schlecht?
Naja, ich glaube, das ist einfach auch genauso, wie man ein Zeit- und Terminemanagement hat, muss man auch ein Pausenmanagement haben. Das hatte mir mal Björn Engholm erzählt, der sich damals in seinen Kalender immer irgendwelche bizarren Termine von seiner Assistentin reinsetzen ließ. Es waren dann Freizeiten. Da ging er dann ins Museum. Also ich glaube, dass das, fand ich eine großartige Idee, man muss sich diese Freiräume schaffen, aber die muss man halt genauso diszipliniert schaffen, wie halt solche Termine jetzt hier bei dir, nach dem Motto, jetzt sitze ich bei dir im Podcastbüro, genauso dann den Termin XY und da kann man einfach mal um den Block gehen und ein Eis essen.
Ja, und das finde ich auch, das muss ich jetzt tatsächlich mal sagen, wir haben ja viele Kollegen hier bei uns im Podcaststudio aus der Redaktion und du gehörst zu der Kategorie, die einem immer das Gefühl vermittelt, ich bin jetzt hier und nichts anderes interessiert. Und ich neige auch manchmal dazu, wenn ich mit Kollegen, ich bin auf dem Sprung und denke schon wieder an den nächsten Termin. Das kannst du scheinbar ganz gut trennen. Deswegen finde ich eine der 16 Fragen hier auch total gut. Wenn ich heute nur eine einzige Aufgabe erledigen könnte, welche wäre es? Ist das eine Frage, die du dir überhaupt stellen würdest? Oder sagst du, Moment mal, ich gehe ja so entspannt an meinen Tag ran und kann das so gut steuern, dass das alles gleichwertig ist? Aber du weißt, worauf die Frage eigentlich hinausläuft. Dieses, wenn ich abends nach Hause gehe und sage, sag mal, was habe ich heute eigentlich bewegt?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Frage schon ein bisschen skurril. Liegt vielleicht auch daran, dass ich irgendwie 20 verschiedene Aufgaben habe, von denen man auch nicht alle gleich gerne macht. Aber wenn ich nur eine Aufgabe hätte, das ist echt so ein bisschen irgendwie Betroffenheitslyrik und Berater.
Oh.
Beratersprech. Nee, ich glaube, das ist einfach weit weg, zumindest weit weg von meinem von meinem Leben. Und ich muss einfach sagen, was mir wichtig ist, und das gibt mir auch ein gutes Gefühl, wenn ich morgens reinkomme, dann zu meiner wunderbaren Assistentin Sibylle gehe und mir einen Kaffee mache und man so einen kleinen Plausch hält, Journalismus ist Quatschen auf dem Flur, da fängt der Tag gut an. Und sowas ist mir halt wichtig. Mhm. Und dann kann auch am Nachmittag oder tagsüber können da auch irgendwie verschiedene Termine reinkommen, wo man sagt, aber wenn der Tag schon mal einen guten Anlauf nimmt, dann ist alles nur halb so schlimm.
Ich finde immer das Wichtigste, also für mich zumindest, ist der Moment, wenn ich das Haus verlasse, egal zu welcher Uhrzeit, manchmal geht man ja auch nachmittags ins Homeoffice, weil man es geschafft hat und sagt, den Rest, das sind nur noch Mails, das kann ich von zu Hause machen. Oder aber man kommt hier um 19, 20, vielleicht noch später raus. Aber die Frage, die ich dann immer am wichtigsten finde, ist, wenn du einmal durchatmest, in welcher Stimmung gehe ich raus? Also habe ich das Gefühl heute gehabt, es ist eine gute Stimmung gewesen oder bin ich nur entgenervt von dem, was auf mich zugekommen ist? Wenn ich gut gestimmt bin, dann ist es mir gar nicht so wichtig, wie viel ich bewegt habe. Weißt du, Ich finde, wir unterschätzen ganz oft in der Arbeitswelt eigentlich den Sound, in dem wir uns bewegen. Das spielt ja, finde ich, eine leider untergeordnete Rolle oft.
Ja, das stimmt. Also finde ich einen guten Gedanken, da stimme ich dir zu. Also es ist schon wichtig, mit welchem Gefühl man rausgeht. Und das ist jetzt wieder ein Argument gegen die Stubenhockerei. Wenn ich eine Viertelstunde, eine halbe Stunde zum Überbrücken habe, bevor ich zu Hause ankomme, dann ist das, was am Tage doof war im Büro, auch wirklich weg. Wenn das aber am heimischen Schreibtisch oder Küchentisch stattfindet, ist das noch da. Also das ist, finde ich, eigentlich ein quasi Elfmeter, den du mir serviert hast, den ich jetzt verwandeln musste, als Argument gegens Homeoffice.
Bist du jemand, der gut, weil das ist auch eine der Fragen hier, die fasse ich aber nur mal zusammen, der gut einen Endpunkt setzen kann mit dem, was ich im Büro tue und der dann sagt, ich trage das nicht nach Hause. Also ich neige tatsächlich dazu, ich gebe es gerne zu, ich liege nachts manchmal wach, grübel über Sachen, die den Job betreffen. Wo ich mir morgens dann sage, sag mal, wie bescheuert bist du eigentlich? Hat ja am Ende doch nichts gebracht. Aber ich kann das nicht hundertprozentig abschalten, leider.
Oh, das ist bitter.
Und tschüss und Ende. Nein, ja, das ist ja die Frage, wie es bei dir ist. Kannst du oder kommst du nach Hause und erzählst deiner Frau erstmal eine halbe Stunde, worüber du dich geärgert hast, weil Becker wieder so blöde Fragen gestellt hat?
Ich gucke mir natürlich auch nochmal eine Mail an oder ärgere mich vielleicht über was, aber dass mich das nachts verfolgt, also gut, habe ich wahrscheinlich einen gesunden Schlaf. Ich lese ja jeden Abend auch noch eine halbe Stunde, dann bist du eh in der Welt deines Buches und nicht mehr in der realen Welt. Das ist vielleicht ganz gut, um da auszusteigen.
Ich stelle dir noch eine letzte Frage. Wie gesagt, die ganzen 16 Fragen müssen wir ja nicht machen, aber es geht ja so ein bisschen darum.
Falsche Ansprechpartner vielleicht.
Nein, im Gegenteil, bist du eigentlich nicht, weil aufgrund deiner Antworten habe ich zumindest für mich schon wieder ganz viel mitgenommen. Ich muss jetzt leider mit einem Fremdwort kommen, was ich, glaube ich, erst während Corona überhaupt auf die Leiste gekriegt habe. Prokrastinieren.
Ah, ich kannte das vorher. Ne?
Genau. Prokrastiniere ich häufig und verschiebe Termine. Bist du jemand, der sagt, nee, dazu neige ich gar nicht? Oder aber, naja, ab und zu. Es ist ja nicht schlecht. Es kommt ja immer auf den Level des Verschiebens an. Also es gibt natürlich so Sachen, wo ich hinterher sage, das hättest du schon vor 2-3 Wochen jetzt mal angehen sollen. Also, aber ich würde sagen, bei mir, ich bin nicht der Typ, der davonläuft vor unangenehmen Sachen.
Nee, ich bin auch kein. Also ich habe meine Diplomarbeit auch 3 Wochen vor Abgabetermin abgegeben, weil ich in Ruhe Weihnachten feiern wollte. Und da guckt mich alle an, weil natürlich die anderen irgendwie noch die Nächte durchgearbeitet hatten. Also ja, klar, verschiebt man mal was. Mir hat mal jemand gesagt, das fand ich einen ganz guten Tipp. Ganz unwichtige Sachen sofort löschen, unwichtige Sachen sofort bearbeiten, die wichtigen vergisst du eh nicht. Da war irgendwie so was Wahres dran, so in dieser Terminierung. Manchmal kommt das ja einfach, um Mails auch einzuschätzen. So die ganz wichtigen, da weiß man, muss ich mir nochmal Gedanken machen. Die unwichtigen kommen, hau eben schnell eine Antwort raus. Dann ist das Thema gleich weg, als dass man dann am Abend mit 25 offenen Baustellen nach Hause geht.
Zum Schluss, wenn wir das Thema jetzt einmal abschließen, noch eine Frage an dich, und das meine ich jetzt ernst. Tatsächlich
das andere nicht.
Aber weil du ja zwischendurch zweimal gesagt hast, du bist nicht der richtige Ansprechpartner. Ich sehe das ganz anders, nach dem, was du gesagt hast. Dein Tipp für alle, weil ich finde, eine der größten Nervereien in unserer heutigen Berufswelt ist tatsächlich so eine Errungenschaft, in Anführungszeichen, wie E-Mails. Mittlerweile ist es ja eigentlich eher Teams. Dieses ständige erinnert werden, ich meine, den Sound habe ich sowieso aus, ja. Aber dieses erinnert werden, da ist noch was gekommen und noch was und noch was. Und ich habe schon das Gefühl, dass bei vielen Kollegen generell auf der anderen Seite der Druck aufgebaut wird, wieso hast du noch nicht geantwortet? So, kannst du dich davon gut freimachen? Und wenn ja, wie machst du das? Also ich bin davon schon manchmal so angefasst, dass ich habe auch ein Einzelbüro mittlerweile, habe ich mir geschnorrt, sage ich mal. Ich mache die Tür zu und höre laut Musik. Das ist natürlich ein Mega-Privileg. Ich kann bei Musik aber sehr gut arbeiten und ich drehe mein Handy dann auch um und gucke da nicht mehr rauf. So, das ist meine Art, damit umzugehen. Was machst du?
Naja, ich habe mir schon angewöhnt, früher war es ja wirklich so, dass man alle Plings eingestellt hatte. Selbst auf dem iPhone, wenn eine Mail kam, machte es Pling. Gaga. Also muss man heute wirklich sagen, wie irre war das denn? Ich versuche halt eher so 2-3 feste, sage ich mal, Termine im Tag zu haben, wo ich mal eben Mails beantworte, als dass ich alle 5 Minuten wieder gucke, gibt's jetzt eine neue Mail. Das führt manchmal dazu, dass man nicht schnell antwortet, auch in aktuellen Prozessen. Aber da ich ein Anhänger des Office bin, sage ich immer, kommt doch einfach vorbei, wenn ich nie antworte.
Sitzt im vierten Stock, der Mann, bei mir schräg gegenüber, jederzeit verfügbar. Matthias, ich finde, du hast dich heute wieder sehr gut geschlagen, obwohl es jetzt nicht hundertprozentig wahrscheinlich dein Lieblingsthema war. Aber ich fand es trotzdem spannend und zum Schluss darfst du noch deinen Tipp abgeben. Wie geht das heute Abend aus, das Pauli-Spiel?
2-2.
Nur ein Unentschieden auswärts.
Nur ein Unentschieden.
Aber trotzdem auf dem Weg
das
zum Aufstieg.
Das ein reicht. Gut. Ja, ja.
Das reicht dir.
Reicht mir. Ein Punkt reicht mir. Und in Karlsruhe ist in der Rückrundentabelle, die sollten sich HSV-Fans lieber nicht angucken, Zweiter.
Wir Journalisten nennen das gern ein klassisches Service-Thema. Sowas haben wir jetzt zum Schluss nämlich noch für Sie, liebe Podcast-Freunde. Also ein paar wichtige Infos, die von praktischem Nutzen für Ihr tägliches Leben sind. Ob ich dieses Versprechen verbunden mit unserem inhaltlichen Anspruch zu Recht raushaue, bitte jetzt selbst überprüfen. Aus unserer Wirtschaftsredaktion ist Wolfgang Horch zugeschaltet. Du möchtest nämlich eine aktuelle Warnung aussprechen. Alle Hörer, die jetzt auf dem Weg zum Wochenendeinkauf sind. Wolfgang, bei welchen Produkten sollten wir im Supermarkt zweimal hinschauen? Ich platziere mal das schlimme Wort Mogelpackung.
Ja, also beim Eis sollte man derzeit ganz genau hinschauen. Da hat die Verbraucherzentrale Hamburg nämlich gerade herausgefunden, dass die Eissorte Cremissimo in der Sorte Bourbon Vanille einen ordentlichen Preisaufschlag vorgenommen hat. Bisher waren da in einer großen Packung 1300 Milliliter drin. Jetzt sind es nur noch 900 Milliliter. Am Preis haben sie an sich nichts verändert, aber unterm Strich macht das die Eissorte natürlich trotzdem um satte 44% teurer.
Von welchem Konzern kommt das nochmal?
Von Unilever.
Sag mal, das ist, finde ich, das muss man ja einmal deutlich aussprechen, weil so am grünen Tisch würde ich sagen, das ist einfach nur dreist von diesen Firmen, was sie da machen. Und ich als Verbraucher gucke ja nicht ständig darauf, wie viel in den Verpackungen drin ist. Also das ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir über sowas reden. Das ist doch einfach ein beliebtes Mittel von Herstellern, ich sag mal, aus irgendeinem Grund an der Preisspirale zu drehen. Die Begründung hören wir uns gleich nochmal an, aber es ist doch nicht ungewöhnlich.
Nein, das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Es kommt immer wieder vor und die Verbraucherzentrale Hamburg beschäftigt sich ja auch seit vielen Jahren schon damit und kürt jeden Monat die Mogelpackung des Monats halt und dann natürlich auch die Mogelpackung des Jahres. Es ist halt einfach ein beliebtes Mittel für die Produzenten und auch für die Händler, die dieses Spiel ja mitspielen irgendwo, unter einer gewissen Preisschwelle zu sein. Die Leute sind ja preissensibel, sie wollen jetzt nicht unbedingt mehr als, sage ich mal, 3 Euro für ein großes Eis bezahlen, um mal im Sortiment zu bleiben sozusagen, in der Eissparte zu bleiben. Und deswegen, wenn sie immer weiter steigende Kosten haben, versuchen sie es halt, den Inhalt zu senken und dadurch ihre Marge zu erhöhen.
Ja, Wolfgang, also das Thema Eis ist natürlich am heutigen Tag ganz besonders im Fokus, ist doch völlig klar. Auf der einen Seite haben wir alle Verständnis, wir wissen, es wird alles teurer. Also das ist ja nicht nur ausgedacht und so eine Pseudo-Begründung, um die Preise zu erhöhen. Auf der anderen Seite denke ich immer, ich würde mir einfach nur wünschen, dass es ehrlich zugeht im Supermarkt, aber das ist wahrscheinlich naiv.
Ja, das wünschen sich natürlich viele Leute. Es ist aber auch noch ein bisschen naiv. Es gibt aber Vorstöße in diese Richtung. So fordert die Verbraucherzentrale zum Beispiel, also auch die bundesweiten Verbraucherzentralen fordern das seit längerer Zeit, dass Produzenten darauf hinweisen müssen, wenn sie weniger Inhalt in die Produkte reinpacken. Also sprich einen Hinweis machen, weniger Inhalt, dass man das besser vergleichen kann. Was es ja bisher schon gibt in den Supermärkten, ist die Grundeinheit. Das heißt, die Ware wird umgerechnet auf zum Beispiel 100 Gramm, was diese 100 Gramm kosten. Das ist ein Preis, den kann man seit vielen, vielen Jahren am Regal sehen. Aber er ist natürlich in so kleiner Schrift gedruckt, und man muss so genau hingucken, dass die meisten Verbraucher das nicht machen. Die meisten Verbraucher haben natürlich eher so im Kopf, was weiß ich, mein Liter Milch, der kostet, den ich immer nehme, der kostet 1,09 Euro oder 1,69 Euro oder weiß der Geier was, welche Sorte man auch immer gerade nimmt und achte da sehr genau drauf. Aber wenn bei den Packungen getrickst wird, das kriegen die meisten Leute nicht mit. Ein super Beispiel dafür ist Schokolade. Im Normalfall gehst du ja davon aus, dass eine Tafel Schokolade 100 Gramm hat. Es gibt einen lilafarbenen Hersteller namens Milka, der dieses, der diese 100-Gramm-Tafel nahezu ad absurdum geführt hat. Wenn du mal in den Supermarkt gehst und dir verschiedene Sorten anguckst, dann hast du da mittlerweile verschiedenste Einheiten. Die 100 Gramm gibt es ab und an noch. Dann gibt es 87,5, 90, 92,5 Gramm. Es ist also wirklich einmal quer durch den Gemüsegarten und du kannst eigentlich überhaupt nicht mehr sehen, was da wirklich eine Tafel Schokolade in umgerechnet auf 100 Gramm kosten würde. Es ist also wirklich ein Preisdschungel.
Jetzt hatten wir Unilever eben auch am Wickel mit Cremissimo. Gibt es von denen denn aktuell noch andere Produkte, die Verbraucherzentrale auf dem Kieker haben?
Absolut. Cremissimo wurde ausgezeichnet, also mit dem Schmähpreis könnte man ja sagen. Aber Magnum ist nicht sehr viel besser dabei gewesen, denn auch da hat man festgestellt, dass es eine deutliche Verteuerung gab. Es wurden die Sammelpackungen für das Stieleis, da ist deutlich weniger Inhalt drin, denn das Stieleis an sich ist geschrumpft. Übrigens auch das, was du vielleicht als sogenannter Impulskäufer schnell mal an der Tankstelle kaufst. Oh, jetzt
ein Eis, ja, ich kenne das.
Ja, da hast du bis vor einigen Wochen dann noch 110 Milliliter Magnum gekriegt für, ich glaube, 2,70 Euro, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Mittlerweile kriegst du nur noch 100 Milliliter Magnum. Also auch das eine klare Verteuerung von 10%.
Ja, also am Ende ist das, also ich sag mal, das schlimme Wort, es fängt mit V und hörst mit Erarsche auf. Es ist eine Riesenverarsche, die da stattfindet in den Supermärkten. So deutlich dürfen wir das, glaube ich, an der Stelle mal aussprechen. Und es ist doch einfach illusorisch, dass wir ständig vergleichen im Supermarkt, oder? Also machst du das, Wolfgang?
Jein, von Berufs wegen, weil ich mich ab und an mit den Preisen im Lebensmittelhandel beschäftige, schon. Aber natürlich machst du es nicht bei jedem Einkauf. Das ist doch vollkommen klar. Also ich kenne so die Eckdaten meiner Produkte, die ich gerne kaufe. Ich bin zum Beispiel, ich esse gerne Süßkram. Also ich esse gerne mal so Haribos oder so, um eine Marke mal zu nennen. Und da kenne ich natürlich die Preise im Normalfall und ich kenne die Angebote. Und da sich mein Geschmack selten verändert und ich ganz gerne Gummibärchen und Colorado esse, schlage ich dann einfach zu, wenn die im Angebot sind, kaufe dann ein und weiß bei meinem Konsum auch, dass sie nicht schlecht werden.
Nun haben wir ja, und das ist sicherlich natürlich auch eine Journalistenmacke, wir hauen ja gerne drauf. Du hast mit Unilever angefangen, dann hast du noch so eine kleine Schleife zu Milka gleich noch gezogen. Wir haben aber, was dieses Thema Mogelpackung angeht, auch genau das Gegenteil in den letzten Wochen beobachtet. Es gibt auch, wir wissen noch nicht, ob das tatsächlich am Markt auch funktioniert, aber es gibt eine Idee von Froster, die genau den anderen Weg geht.
Genau. Froster hat, sagen wir mal so, Froster ist sozusagen vom Saulus zum Paulus geworden. So könnte man es vielleicht am ehesten bezeichnen. Denn im vergangenen Sommer hat Froster den Inhalt für verschiedene Tiefkühlkräuter gesenkt, was ihn dann prompt im September einen Antrag auf der Mogelpackungsliste der Verbraucherzentrale Hamburg brachte. Froster hat aber darauf reagiert und seit Anfang des Jahres sind nun in 7 verkleinerten Tiefkühlkräutersorten ein Hinweis dort zu sehen, weniger Inhalt als zuvor, schwarze Schrift auf gelbem Grund in einer, wie ich finde, einigermaßen angemessenen Größe, dass der Kunde das auch wirklich, dass dem Kunden das ins Auge fällt. Also insofern, man kann auch anders mit dem Thema umgehen. Froster selbst sagt, dass sie bisher dadurch auch keine großen Umsatzeinbrüche zumindest zu verzeichnen haben. In sozialen Netzwerken wurde das Vorgehen durchaus gelobt von Froster. Also man kann auch offensiv damit umgehen und ich glaube, viele Kunden sind ja nun auch mündige Bürger und wissen sowas dann durchaus auch zu schätzen.
Wolfgang, ich tue mich ja generell immer schwer mit dem Thema, wenn Marken zu stark darauf achten, wie ist denn die Resonanz in den sozialen Medien, weil wenn da 100 Leute sich aufregen, aber 1000 Leute das Produkt trotzdem kaufen, ist ja immer eigentlich ein ganz anderes Bild, was sich dann im wirklichen Leben ergibt. Also dieses Thema, ab wann ist eigentlich ein echter Shitstorm unterwegs? Du kennst das, sind das 10 Leute, sind das 1000 Leute? Manchmal regen sich ja bestimmte Produkte, Anbieter schon auf, weil da 3 Leute was Negatives gepostet haben, aber im Supermarkt sind die Produkte ständig ausverkauft. Deswegen sag doch bitte noch einmal, was genau bei Froster draufsteht. Ich konnte mir das eben nicht merken.
Da steht in schwarzer Schrift auf gelbem Grund weniger Inhalt als vorher.
Aber das ist doch eine super ehrliche Aussage. Also ich finde es eigentlich erstmal cool.
Ja, also ich finde, es ist ein Schritt zu mehr Transparenz, der ja auch von den Verbraucherzentralen seit langer Zeit gefordert wird. In Frankreich ist das meines Wissens auch schon der Fall. Und das hat natürlich auch den großen Vorteil, dass sich die Hersteller nicht mehr mit den üblichen Slogans rausreden können. Oft verschleiern sie ja solche verkleinerten Packungen mit neuer Rezeptur. Ja, also dass man jetzt irgendwie ein noch hochwertigeres Produkt irgendwie in den Händen hielte, da wird einfach klar gemacht, es ist weniger Inhalt drin als zuvor und der Kunde kann ja dann vielleicht nochmal genau auf den Preis schauen, sich überlegen, will er das wirklich kaufen? Und sind wir doch mal ehrlich, also im Normalfall, wenn es jetzt nicht eine exorbitante Preiserhöhung ist, kaufst du es ja wahrscheinlich trotzdem. Du weißt es bloß, was du da bezahlen musst und wie viel du dafür bekommst. Und das, finde ich, ist einfach die ehrlichere Variante, als da rumzudrucksen mit irgendwelchen Marketing-Sprüchen.
So, Wolfgang, jetzt sind wir hier mal so, also wirklich im Stechschritt schnell mal durch den Supermarkt durch. Jetzt gucken wir noch einmal für all die Fans von Outlet-Shopping nach Neumünster. Da hat sich auch was getan. Hat jetzt mit dem Thema nämlich gar nichts zu tun. Aber fürs Shoppen am Wochenende ist es, glaube ich, nochmal ein wichtiger Hinweis, der jetzt von dir kommt.
Genau, also wer gerne nach Neumünster fährt, das ist ja auch gar nicht so weit von Hamburg. Man ist ja doch zumindest aus Hamburgs Norden nicht. Aus Hamburgs Süden sieht es natürlich anders aus, aber aus Hamburgs Norden brauchst du rund eine halbe Stunde, je nach Wohnort, um nach Neumünster zu kommen, wenn die Autobahn immer frei ist. Da gibt es eine Reihe von neuen Geschäften mittlerweile im Outlet Center in Neumünster. So zum Beispiel auch schwedisch oder skandinavische Outdoor-Ausrüster, Traditionsunternehmen, die sich da nun auch mit ihren Geschäften niedergelassen haben. Der eine ist Burgens of Norway, ein Hersteller aus Norwegen von Outdoor-Ausrüstung, der Kollektion für Damen, Herren und Kinder anbietet. Und das andere ist ein schwedisches Pendant, denn das ist die Firma Didriksons, die 1913 begann, Arbeitskleidung für die Fischer in Westschweden zu fertigen und jetzt halt wasser- und winddichte Jacken fertigen und seit neuestem auch in Neumünster ja ihr Geschäft betreiben.
Okay, war es das jetzt oder gibt es noch mehr Neues?
Genau, es gibt noch ein paar mehr weitere Geschäfte, die dort eröffnet haben. Zum einen, ganz aktuell, hat Camel Active, also auch ein Outdoor-Bekleidungsspezialist, vor wenigen Tagen seine Türen dort erstmals geöffnet. Zudem gibt es ein weiteres Modelabel, Marc Aurel, sind vor allem Darmmode, die Marc Aurel anbietet, hört sich französisch an, ist aber ein Gütersloher Hersteller. Hosen, Röcke, Blazer, Blusen, Shirts, Accessoires sind im Sortiment bei denen. Zudem neu ist auch Guess Accessoires, auch Handtaschen, Sonnenbrillen, Hüte, Schmuck wird dort verkauft. Guess an sich, der Bekleidungshersteller war ja auch schon da. Das heißt, Guess hat dort ein zweites Geschäft aufgemacht, um jetzt Accessoires zu vertreiben. Und ebenfalls ganz frisch aufgemacht hat die Marke Motel Amio. Hört sich irgendwie nach Übernachtung an der Autobahn an. Aber nein, die stellen Geschirrsets, Tassen, Becher, Gläser, Vasen, Duftkerzen und auch weitere Accessoires her. Ein portugiesisches Familienunternehmen, was man auch in Neumünster im Outlet Center findet.
Wolfgang Horch aus der Abendblatt Wirtschaftsredaktion, vielen Dank. Und für alle, die heute noch shoppen gehen wollen, alle Infos, über die wir eben mit Wolfgang getalkt haben, gibt's natürlich auch nochmal zum Nachlesen auf abendblatt.de. Wir sind durch mit Episode 123. Für morgen können wir noch eine kleine Premiere ankündigen. Traditionell ist unser Chefredakteur Lars Haider in der Sonntagsepisode zu Gast. Aber Skandal, der Herr Haider ist im Urlaub. Fällt die Episode jetzt aus? Natürlich nicht. Für Lars springt aus der T-Online-Chefredaktion Christoph Schwennecke ein. Gemeinsam knöpfen wir uns den 80. Geburtstag von Gerhard Schröder vor, beziehungsweise die ARD-Doku über Gerhard Schröder.
Also ich habe ja nach meiner subjektiven Auffassung viele Ungerechtigkeiten aushalten müssen. Ich habe getan, was ich für vernünftig hielt, nämlich einen Beitrag zu leisten zu einer wirklich sicheren und bezahlbaren Versorgung des sehr wichtigen Rohstoffs Gas.
Egal, wie man zu Gerhard Schröder steht, aber die Ausschnitte, die wir uns morgen gemeinsam anhören, werden niemand kalt lassen. Bis morgen und bye-bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.